Du willst in deinem Job etwas bewirken?
Bei der Autobahn GmbH findest du deinen Weg und gestaltest mit uns die Mobilität von morgen. Wirke mit bei den herausforderndsten Bauprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommtzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und von e-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Nichts ist so, wie es einmal war. Dass Karriere nicht mehr so linear und so glatt verlaufen, wie es früher einmal war, das wird den meisten bekannt sein. Heute in Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Unternehmen etwas einfallen lassen, um an gute Leute zu kommen. Und nicht an gute Leute, sondern auch an genügend Leute zu kommen. Wenn es etwa von Frauenförderung, von Migranten oder der Wertschätzung älterer Mitarbeitenden die Rede. Aber selten von Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen. Dabei wären die doch eine lohnende Quelle. Davon ist zumindest Dalia Das überzeugt und nicht nur sie. Sie ist Gründerin von Neue Fische, einem Weiterbildungsanbieter, der Quereinsteiger beim Umstieg fachlich unterstützt. Hallo Dalia, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich.
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bitteschön, gerne. Warum ist denn so selten von Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen die Rede? Was meinst du?
Also ich glaube, das ist einfach historisch bedingt. Gerade Deutschland hat es ja geschafft, ein weltweit führendes Bildungssystem aufzubauen, was sich über die Säulen Schule, Ausbildung, Universität definiert. Und das hat einfach für lange Zeit ja ausgereicht, um Karrieren zu fördern, die Wirtschaft zu stärken. Es waren auch ausreichend Menschen da, die waren auch richtig qualifiziert. Was nun passiert ist, ist eben, dass die Qualifikationen des Arbeitsmarktes sich immer schneller ändern und die traditionellen Bildungsanbieter nicht immer unbedingt auf das vorbereiten, was am Arbeitsmarkt gebraucht wird. Und so kommt man um Quereinsteigende eigentlich nicht herum, aber es wird einfach noch nicht so viele, es wird noch nicht so viel darüber gesprochen, es wird auch nicht systematisch damit gearbeitet, weil es eben neu ist in Deutschland. In anderen Ländern ist das Thema Quereinsteigertum, zum Beispiel in den USA, einfach schon viel gelebter. Vielleicht auch aus der Tatsache heraus, dass das Bildungssystem dort schon deutlich früher vor größeren Problemen stand und alternative Wege gesucht werden mussten.
Mit anderen Worten, schauen Unternehmen oder Arbeitgeber zu sehr auf Zeugnisse, zu sehr auf Noten. Ist ja auch einfach, ne? Die haben die entsprechende Qualifikation. Dann kann man noch unterscheiden zwischen den Einsern und den Dreiern. Ist das so, dass da zu sehr auf diese Zeugnisse geachtet wird?
Es wird immer noch zu sehr auf Zeugnisse und auf Abschlüsse geachtet. Dabei ist es, je weiter weg ein Mensch ja in seiner beruflichen Laufbahn kommt, auch nicht mehr so entscheidend, welchen Abschluss er mal gemacht hat, wenn er denn zwischendurch vielleicht die Fähigkeiten erworben hat, die ihn für den neuen Job auch qualifizieren könnten. Deutschland ist aber einfach historisch bedingt ein sehr abschlussgetriebenes Land. Und manchmal vergisst der eine oder andere einfach die Tatsache, dass vielleicht der Anschluss an den neuen Job wichtiger ist als der Abschluss, den er mal erworben hat. Und wenn es uns gelänge, stärker in diese Richtung zu denken, hätten wir, so bin ich überzeugt, eine gute Lösung von hoffentlich vielen guten Lösungen gegen das Thema Fachkräfte oder auch insgesamt einen Arbeitermangel.
Als ich zum Thema recherchiert habe und gegoogelt habe, da zum Thema Quereinsteiger oder Quereinstieg, da kamen viele Begriffe, tauchten da auf, soziale Berufe, Erzieher, Jobs in der Pflege, auch im Sektor Transport. Aber was deinen Bereich bzw. den Bereich, über den wir hier reden, angeht, habe ich so gut wie gar nichts gefunden. Dabei herrscht ja in technischen Berufen ja auch Fachkräftemangel. Wie erklärst du dir das?
Technik ist für viele so ein Buch mit sieben Siegeln. Das heißt, das ist für viele noch mystisch und erscheint sehr schwer zu erlernen. In der Tat ist es aber so, dass das Thema Quereinsteigertum in der IT fast als erstes relevant wurde und auch als erstes erkannt wurde, nämlich weil viele heute technisch arbeitende Menschen ursprünglich auch nicht mit IT angefangen haben, sondern eigentlich in sich auch schon Quereinsteigende waren, vielleicht aus der Physik, vielleicht aus anderen Naturwissenschaften oder sonst wie. Und dann durch die Startup-Kultur natürlich auch Studienabbrechende ihre eigenen Firmen gegründet haben und so gezeigt haben, dass man in der IT auch sehr erfolgreich werden kann, ohne dass man Informatik studiert haben muss. Und der Fachkräftemangel in der IT war schon sehr viel früher ein großes Problem. Und deshalb wurde dort eher auf Quereinsteigende reagiert. Was jetzt neu dazugekommen ist, dass wir aufgrund des demografischen Wandels ja überall auf einen Fachkräftemangel zusteuern oder ihn schon haben. Und deshalb wird im Zuge von Quereinsteigenden jetzt gerade aktuell auch häufiger über andere Berufswelten diskutiert als über technische Berufe, weil das dort eben auch erkannt wird, so langsam, dass man sich vielleicht Gedanken machen müsste, wie man Quereinsteigende ins Handwerk bringt, wie man Quereinsteigende in die Pflege bringt, wie man überhaupt mit den Menschen arbeitet, die wir heute schon haben. Das stand, glaube ich, einfach in der Vergangenheit in keiner Industrie so sehr im Vordergrund wie jetzt, dass wir eben nicht mehr genügend von unten nachbekommen und auch nicht genügend von außen zuwandern können lassen werden, sodass wir wirklich systematisch, um weiter erfolgreich zu sein, mit dem Potenzial arbeiten müssen, was wir heute haben. Und dann geht es nur darum, dass wir die Menschen befähigen, das zu tun, was sie morgen wertvoller macht. Und das geht mit Hilfe von Upskilling, also Weiterbildung, aber eben auch damit, dass man Jobgrenzen durchlässiger macht und das Quereinsteigen von einer Disziplin in die andere auch etabliert, salonfähig macht und stärker praktiziert.
Sorry, worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden über technische Berufe und wir reden über IT. Das eine überschneidet das andere. Der technische Begriff ist eher der Oberbegriff. Um welche Leute, um welche Berufsprofile und welche Jobs kümmert ihr euch denn eigentlich? Sind das speziell IT-Jobs oder greift das weiter?
Also wir sind angefangen mit ganz klassischer Webprogrammierung und haben also Menschen unterschiedlichster Backgrounds und Motivationen befähigt, als Programmierer einzusteigen. Egal, ob das im Bereich Webdevelopment mit einer Frontend-Sprache ist oder ob das als Java-Entwickler dann ist. Wir sind dann sehr schnell umgestiegen in den Bereich Daten, was dann ja auch schon aus der IT herausführt ein Stück weit. Natürlich muss man auch dort programmieren lernen, natürlich muss man auch dort technische Dinge oder Modelle trainieren, aber der Anwendungsbereich ist gleich auch außerhalb der IT. Jeder Marketier, jeder Personaler, jede andere Abteilung im Unternehmen wird ja zunehmend datengetriebener arbeiten müssen. Und auch da haben wir Programme eben an den Markt gebracht, die auch sehr beliebt sind, weil sie eben auf jeden passen, der datengetriebener werden will. Wir sind dann weitergegangen in Richtung Cloud, weil das natürlich auch etwas ist, auf das klassische Ausbildungswege nicht so richtig vorbereiten. Ja, als die Universitätsstudiengänge designt wurden, war das Thema Cloud noch in den Kinderschuhen. Jetzt ist es etwas, was in der Menge auch schon gebraucht wird als Fachkraft, wenn man das kann. Und deswegen haben wir uns so angenähert. Wir bieten gleichzeitig auch das Thema Projektmanagement an. Für Software, aber auch insgesamt agiles Projektmanagement, weil auch das natürlich im zunehmenden Maße bei der Digitalisierung eines Unternehmens eine Rolle spielt. Und so weiten wir eigentlich konstant unser Programmportfolio auf. Jetzt natürlich auch in Richtung Tooling, also Power BI ganz neu dabei. Es wird natürlich auch was rund um künstliche Intelligenz geben. Da ist es auch so, dass wir das sowieso in unsere Programme integrieren, weil eigentlich jedes dieser Felder ja in irgendeiner Form auch wieder von KI betroffen ist. Dementsprechend bauen wir das in die Lehrpläne mit ein. Aber so sind wir immer ganz nah dran an den Bedarfen des Arbeitsmarktes, reden auch viel und gerne mit Unternehmen, um herauszufinden, okay, was braucht ihr denn gerade und können so inzwischen auch maßgeschneiderte Programme für Unternehmen entwickeln, die dann darauf passen, was dort wirklich gebraucht wird.
Da muss ich eben dazwischen grätschen. Du hattest einerseits von Arbeitsmarkt gesprochen und andererseits von passgenau. Bereitet ihr jetzt auf den Arbeitsmarkt vor oder passgenau auf ein bestimmtes Unternehmen?
Wir bereiten passgenau auf ein bestimmtes Berufsbild vor. sowieso immer schon, seitdem es uns gibt, und sind auch in der Lage, Spezifika von Unternehmen zu berücksichtigen. Wenn es also um Beschäftigtenqualifizierung geht, dann, und das ist ja nicht das Einzige, was wir machen, aber wenn es um Beschäftigtenqualifizierung geht, sind wir in der Lage, mit einem Unternehmen einen Lehrplan zu erarbeiten, der entweder auf dem aufsetzt, was wir sowieso schon im Programm haben und es dann nur entsprechend anpassen, oder aber auch ein komplett neues Programm, haben wir kürzlich auch getan, komplett neue Programme zu entwerfen, die wir bisher nicht haben. Aber wir wissen die Didaktik, wir können die richtigen Leute finden, die mit uns so ein Curriculum erarbeiten können. Wir können das sparren mit den Ansprechpartnern im Unternehmen und so ein Programm maßschneidern, das dann in diesem Unternehmen speziell zum Einsatz kommt, um die Beschäftigten in diesem Unternehmen zu qualifizieren. Und das Ganze können wir eben auch zertifiziert anbieten, sodass das Unternehmen, was so ein Programm mit uns auf die Beine stellt, auch auf die neuen Förderungsmöglichkeiten, die jetzt ja am Start sind, Qualifizierungschancengesetz, aber zusätzlich auch Qualifizierungsgeld, dass so ein Unternehmen, das mit uns arbeitet, eben diese Mittel in Anspruch nehmen kann.
Jetzt mal angenommen, ich habe von IT keine Ahnung. Ich bringe aber Interesse und Leidenschaft und Ehrgeiz mit. Reicht das?
Damit ist man schon mal ganz gut dabei. Wir haben ein Auswahlverfahren, wenn wir nicht auf Beschäftigtenqualifizierung gucken, aber auch dort sollte man natürlich auf die Auswahl achten. Wir haben immer ein Auswahlverfahren vorgeschaltet. Das heißt, wir sprechen mit möglichen Bewerbern auf unsere Programme über so Dinge wie Motivation, Kommunikation, Stärke, Teamplay, alles, was der Beruf sonst noch so mitbraucht, und machen dann aber auch einen kleinen Test, der besteht aus einem Live-Test und aus einer Hausaufgabe. Dafür stellen wir Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte damit haben, auch Material zur Verfügung, um sich einzuarbeiten. Also ich würde dir einfach ein kleines Paket schicken mit Informationen und einer kleinen Aufgabe dafür. Und dann kannst du dich selber da in ein paar Tagen reinfuchsen und erstens natürlich die Aufgabe lösen, aber zweitens auch feststellen, ob du beim Lösen der Aufgabe auch wirklich Spaß hattest und ob du dir in dem Zug dann auch vorstellen kannst, das als Berufsbild für die nächsten Jahre auszuüben, weil das ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen ja nicht einfach nur was lernen oder lehren, um das Lernen und Lehrens willen, sondern eigentlich jemanden in einen neuen Beruf schicken, der dann auch der Startpunkt ist für die nächsten Jahre in diesem Feld. Und das muss am Ende doch auch Spaß machen oder zumindest irgendwie begeistern oder zumindest nicht wehtun. Also wenn man es so sagt, und deswegen machen wir das.
Wer geht denn da aufeinander zu? Geht ihr auf die Unternehmen zu? Kommen die Unternehmen zu euch oder kommen womöglich Einzelpersonen auf euch zu? Wie sieht das normalerweise aus?
Also wir sind ja gestartet 2018, weil wir individuellen Menschen die Karriereveränderung ermöglichen wollten. Wir haben also festgestellt damals und ich auch in den USA, wo ich das Modell kennengelernt habe, dass es auf der einen Seite Unternehmen gibt, die alle sagen, wir brauchen mehr digitale Fachkräfte, und auf der anderen Seite wechselwillige Menschen gab, die sagten, ich möchte mich ja gerne dahin verändern, aber ich weiß nicht wie. Ich kann nicht noch ein zweites Mal studieren. Ich kann nicht noch eine Ausbildung machen. Und ich kann auch nicht 2 Jahre aus dem Job rausgehen. Es muss also etwas sein, was schneller, passgenauer den Übergang ermöglicht, um dann in einem neuen Unternehmen, in einer neuen Position weiterzulernen. So sind wir angefangen und so finden auch immer noch zahlreiche Menschen zu uns, die eben entweder eine berufliche Auszeit nutzen, um das zu lernen, oder anders motiviert zu uns kommen. Aber es kommen immer mehr Unternehmen, die entweder einzelne Beschäftigte qualifizieren wollen in unseren offenen Programmen, oder die eben jetzt auch, nachdem das Thema Beschäftigtenqualifizierung eben auch in den Vordergrund rückt, gezielt nachfragen. Wir haben hier 15 Ingenieure, die sind nicht mehr ganz anschlussfähig für das nächste Projekt. Denen fehlt zum Beispiel das Thema Software, damit wir sie dort einsetzen können, wo wir sie gebrauchen könnten. Könnten wir ein Programm für diese 15 Menschen entwickeln, damit sie anschlussfähig werden? Das ist eine Fragestellung.
Du redest gerade aus der Praxis, ne? Du hast das mit den 15 Ingenieuren, kommt mir bekannt vor.
Ja, das ist tatsächlich,
so gelaufen.
Ja, das ist tatsächlich so gelaufen und zeigt einfach, wie gut sowas auch funktionieren kann. Da ging es im Automotive-Bereich genau darum, dass die Ingenieure jetzt, wo das Auto auch immer softwarebasierter wird, nicht mehr über die ausreichenden Skills in dem Bereich verfügten. Wir haben dann ein Programm entwickelt, gemeinsam mit dem Unternehmen, durch das diese 15 Ingenieure dann berufsbegleitend tatsächlich auch gelaufen sind und so anschlussfähig waren für das nächste Projekt. Also das hat einfach gezeigt, dass man so 15 Leute, die ja auch eine Verbundenheit zu dem Unternehmen haben, die auch an anderer Stelle große Know-how-Träger waren, eingesetzt werden können, auch für Neues, weil die Alternative wäre gewesen, ein neues Team zusammenzustellen für das neue Projekt und tja, die Alten womöglich auch gehen zu lassen. Kann man auch quantifizieren, kann man nachrechnen, was das eigentlich bedeutet für Unternehmen, wenn sie auf Beschäftigte verzichten mit Abfindungspaketen etc., abseits von der unternehmerischen Verantwortung für die Mitarbeitenden eigentlich auch. Da kann man oftmals sehr viel kostenschonender und eben auch Mitarbeiterbindung forcierend Lösungen schaffen, die schöner sind, als Menschen freizusetzen. Ja? Das war ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele, wo ja ganze Großkonzerne von Strukturwandel betroffen sind, wo es dann um viel größere Mengen geht, ja, wo man einfach sagt, wir müssen irgendwie 40.000 Menschen mit in die Digitalisierung nehmen, sonst brechen die uns über kurz oder lang weg. Also gar nicht so spezifisch, sondern eher so das Grundrauschen. Alle müssen irgendwas können, zum Beispiel datengetriebener werden. Auch da sind wir aktiv. Und das Schöne ist ja, dass gerade Unternehmen, die jetzt auch wirklich vor großen Herausforderungen stehen, ähnlich wie Kurzarbeitergeld auch das Qualifizierungsgeld in Anspruch nehmen können, sodass da wirklich auch von Seiten des Staates nochmal Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Unternehmen das auch zu ermöglichen. Weil Hürden, die wir in Gesprächen auch immer wieder feststellen, ist, ja, aber ich brauche die Mitarbeitenden doch eigentlich auch da, wo sie eigentlich sind. Die sind ja nicht heute schon überflüssig, aber es geht ja darum, sie für morgen auch noch einsatzfähig zu halten. So, wie schaffe ich diesen Spagat? Wie kann ich das finanzieren? Gibt es dafür Unterstützung? Und da kann man jetzt sagen, ja, die gibt es. Und als zertifizierter Anbieter, so wie wir das sind, können wir das dann auch eben machen. Und ich hoffe, dass viele Unternehmen damit das Thema Beschäftigtenqualifizierung für sich auch stärker relevant nutzen können.
Die Autobahn GmbH des Bundes bietet in allen Regionen Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte, ein attraktives Gehalt und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Komm ins Team und verwirkliche mit uns eine nutzerfreundlichere und nachhaltigere Autobahn. www.kommzurautobahn.de.
Jetzt mal ein bisschen zum Inhalt, beziehungsweise zum Konzept selbst ein bisschen detaillierter, Dalia. Wer coacht diese Leute? Wie lange dauert das Ganze? Wer bezahlt das? Sind das immer die Unternehmen? Das sind eigentlich so die wesentlichen Fragen, die mir dazu einfallen ist.
Also unsere Programme dauern standardmäßig zwischen 3 und 6 Monaten. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man das in Vollzeit absolviert oder in Teilzeit. Also die 15 Ingenieure zum Beispiel haben das ja berufsbegleitend gemacht in Teilzeit dementsprechend. Und das hängt davon ab, wie groß das sogenannte Skill Gap ist, was es eigentlich zu überbrücken gilt. Ja, wie viel konnten sie vorher schon, wie viel gilt es zu lernen, damit sie anschlussfähig werden. Aber in der Regel sind es nur 3 bis 6 Monate, eben 3 Monate in Vollzeit, 6 Monate in Teilzeit, um diesen Anschluss hinzubekommen. Gecoacht werden diese Gruppen immer von berufserfahrenen Menschen aus der Praxis. Das heißt, bei der Auswahl der Dozenten, gerade der Lead-Dozenten, achten wir gerne darauf, dass sie nicht vorher schon Dozent waren, sondern eigentlich aus der Industrie kommen. Das heißt, unsere Programme selbst wurden auch entworfen von Menschen, die eigentlich nicht aus dem akademischen Bereich kamen, sondern eben Teamleads oder Heads größerer Teams waren in einem Unternehmen, sodass sie genau wussten, welche Anforderungen eigentlich relevant sind für die Praxis, für so einen Einsteiger und welche eben nicht. Das weiß oftmals jemand, der einfach schon 10 Jahre in einer Bildungsinstitution hängt, nicht mehr so genau, weil er einfach zu lange raus ist aus der Praxis. Begleitet werden diese Gruppen zusätzlich auch von anderen Coaches, die wir teilweise selbst ausgebildet haben oder die wir uns eben aus dem Markt auch suchen. aber eben immer mit dem Fokus, dass sie eigentlich aus dem industrienahen Umfeld kommen müssen, damit es praxisrelevant bleibt bei uns. Mhm. Ist vom Konzept her extrem wichtig, weil wir sehr kurze Theorieeinheiten mit längeren Praxiseinheiten verbinden. Das heißt, bei uns kommt jeder, der in so einer Gruppe ist, Gruppen sind so zwischen 15, 16, 17 Menschen groß, dass die direkt auch anwenden. Jeder kennt das ja von sich. Ich kann ein ganzes Buch lesen über ein Thema. Aber wenn ich dann mich vor den Rechner sitze und jetzt müsste ich das umsetzen, kann ich plötzlich gar nichts mehr. Und das versuchen wir natürlich aufzuweichen, indem wir sagen, okay, wir erklären euch ein Konzept. Wir machen es vor, wie es in der praktischen Umsetzung geht. Und dann wird es nachgemacht. Und dann werden die Produkte immer größer, die Projekte immer länger, an denen man arbeitet. Und so gelingt auch der Übergang in Richtung Praxis sehr gut, weil wir es uns zum Ziel gesetzt haben, nicht nur das Was zu lehren, also eine Programmiersprache, die kann man ja vielleicht auch bei Udemy lernen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass man auch gleich lernt, wie diese Programmiersprache in einer Projektentwicklung oder Produktentwicklung zur Anwendung kommt. Wie arbeitet man mit den verschiedenen Leuten zusammen? Welche Tools muss man da eigentlich auch benutzen, abseits der Sprache?
Also es wird auch eine bestimmte Teamfähigkeit dann, weil die Gruppe ja aus 15, 16 besteht, ja auch inhaltlich mitvermittelt, vermutlich.
Genau, das wird automatisch mitvermittelt. Deswegen achten wir bei der Auswahl oder geben es auch einem Unternehmen, das seine Beschäftigten qualifizieren möchte, mit an die Hand. Achtet bitte darauf, dass die Menschen auch teamfähig sind und Lust haben, in Teams zu arbeiten, weil die Arbeit an sich auch später wird ja nicht mehr allein im Silo stattfinden, da ist man immer in irgendeinem Team. Man ist ja in vielen Orten auch in virtuellen Teams mit zusammen und auch das vermitteln wir im Unterricht dann ja auch lebensnah, weil wir ganz viel eben auch in virtuellen Räumen arbeiten, um das dann auch zu simulieren. Wir haben oft die Rückmeldung bekommen aus den Personalabteilungen, dass das Onboarding von solchen Menschen in so einem digitalen Umfeld dann auch viel leichter funktioniert.
Nochmal zur Bezahlung, zahlen die Unternehmen?
Bei den Individualisten, die jetzt einzeln zu uns kommen, zahlen natürlich dann, zahlt der Teilnehmer selber, entweder sofort oder über ein verzögertes Zahlungsprogramm oder die Bundesagentur für Arbeit zahlt, das gibt es also auch. Und für die Beschäftigtenqualifizierung zahlt natürlich das Unternehmen, das sich aber inzwischen ja auch Fördergelder sichern kann. Je nach Größe des Unternehmens kann die Förderung ja auch bis zu 75% oder 100% gehen. Also kleine Unternehmen, die ihre Beschäftigten qualifizieren wollen, können die Kursgebühr zu 100% finanziert bekommen, wenn sie sich eben darum bemühen. Bei Großkonzernen ist das dann natürlich anders, aber da kommt es dann in der Regel über die Menge.
Genau. Und meine Generation, die Babyboomer, hätten die auch noch eine Chance, daran teilnehmen zu können?
Absolut. Und da sehe ich gerade für die Beschäftigtenqualifizierung eine große Chance, denn eine Hürde bei Babyboomern in unseren offenen Kursen ist immer das kleine Risiko, wird man denn dann noch wieder eingestellt? Mhm. Weil da sind die Unternehmen ja manchmal sehr zurückhaltend, die dann fremd einzustellen. Auf der anderen Seite sitzen viele Unternehmen auf einen Schatz noch von Babyboomern, die noch da sind, aber die vielleicht einfach noch mal was Neues dazulernen müssten. Und wenn man sich um die kümmert, dann ist das eine perfekte Ausbildung, weil die bringen schon so viel Know-how mit. Und McKinsey hat eine tolle Studie gemacht, die ich in meinem Vortrag ja auch erwähnt habe, die einfach gesagt hat, man erwirbt im Laufe seines Lebens ein Set von Kompetenzen und für den neuen Beruf oder den Anschluss in ein neues Tätigkeitsfeld braucht vielleicht nur 5 bis 6 neue Skills, die lassen sich in kurzer Zeit trainieren und dann hat man einen sowieso schon wertvollen Mitarbeiter, der dann noch diese 5 Skills dazu gelernt hat und sie quasi im eigenen Unternehmen weiter anwenden kann. Also gerade da sehe ich ganz viel Potenzial.
Wo seht ihr denn die Grenzen eurer Arbeit? Was könnt ihr womöglich nicht leisten, wenn der Unternehmen sagt, ja, ich brauche jetzt eine Führungskraft? Ne? Genau. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er eher fachlich als karrieretechnisch unterstützt.
Ja, wir sind eher fachlich unterwegs, das ist richtig. Trotzdem ist der eine oder andere nach unserer Ausbildung in eine Führungsrolle gelandet, basierend auf den Skills, die er vorher schon hatte und auf den neuen Skills. Ja, wenn man sich jetzt einfach vorstellt, eine Führungsfunktion in einem technischen Bereich zu übernehmen, wenn man gar nicht weiß, wie technische Produktentwicklung funktioniert, ist vielleicht schwierig. Wenn man das bei uns gelernt hat und vorher schon Führungskraft war, dann kann man sich vielleicht als Führungskraft für ein neues Feld qualifizieren. Wir haben auch einige, die zum Beispiel nicht über genügend Datenkompetenz verfügten und damit als Führungskraft, weil das mittlerweile auch als Führungskraft gefordert wird, dieses fachliche Set dann nicht mitbringen konnten. Das haben wir dann gefüllt, diese Lücke, und dadurch haben sie den Sprung geschafft, weil es nicht die Soft Skills waren, die ihnen gefehlt hatten, sondern wirklich ein fachliches Requirement. Führungskräfte, Coaching im klassischen Sinne machen wir nicht. Hier geht's um das Was und um das Wie.
Wie nehmt ihr denn die Veränderungsbereitschaft der Teilnehmenden wahr? Es gibt ja verschiedene Motivationen, an eurem Programm teilzunehmen. Bedarf das manchmal so ein bisschen des Hinternhoch-Coachings, oder sind die meisten wirklich motiviert?
Also gerade zu Start sind eigentlich alle wirklich motiviert, weil es muss ja niemand bei uns teilnehmen. Auch bei Beschäftigtenqualifizierungen ist es ja nicht so, dass die Menschen dazu gezwungen werden, daran teilzunehmen. Wenn da jemand sagt, ich möchte das aber nicht, wird das Unternehmen sich sicherlich zweimal überlegen, ob man diesen Menschen ausgerechnet durch so ein Programm schickt. Es ist aber so, dass es ein sehr intensives Programm ist. Und so läuft man dort durch so eine klassische Change-Kurve eigentlich. Man steigt hochmotiviert ein, dann stellt man fest, oh Gott, ist das alles irgendwie anders und schwierig und ich schaffe das nie. Da unterstützen unsere Coaches und auch begleitende Coaches eben auch psychologisch über Motivationsgespräche und so weiter, dass man das als Prozess einfach erkennt. Wir reden auch offen über diese Change-Kurve. Also die stellen wir, glaube ich, an Tag 1 immer noch vor, damit sich jeder darauf einrichten kann. Dieser Punkt des Frustes kommt bestimmt. Der kommt aber bei jedem, vielleicht nicht an der gleichen Stelle, aber er wird kommen. Und dann ist es ein Stück weit die Gruppendynamik, die dabei hilft, den einen, der gerade im Tief ist, auch wieder mit hochzuziehen. Und eben die persönliche Erkenntnis selber, dass ja meistens nach Durchschreiten der Talsohle auch irgendwie wieder Licht zu sehen ist. Also von daher, ja, es gibt Frust und es gibt manchmal auch die Momente, dass wir Menschen dann in den Hintern treten, komm, jetzt weitermachen, jetzt bist du schon so weit gekommen, den Rest schaffen wir auch noch. Aber in der Regel haben wir es mit wirklich gut motivierten Menschen zu tun, die alle ja auch eine neue Perspektive, eine bessere Perspektive für sich erwarten, nachdem sie dieses Know-how erworben haben.
Wie ist das Geschlechterverhältnis? In technischen Berufen ist es ja meistens so, dass die Männer das Ganze dominieren, zumindest quantitativ. Wie sieht es bei euch in den Programmen aus?
Ja, da bin ich persönlich sehr stolz drauf. Kann natürlich immer noch besser sein, aber gerade als weibliche Gründerin lagen mir auch die Frauen am Herzen. Also die Frauen, die in der IT sind, sind dann immer noch nur 17 oder 18% in der Industrie. Bei uns sind es ungefähr 35, in einigen Kursen auch 40%. Damit sind wir doppelt so viel wie die Industrie. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Frauen dann auch den Anschluss in den Beruf schafft, dann sieht es hoffentlich bald auch in der Industrie anders aus. 35-40% Frauen.
Super.
Kann aber immer noch besser werden. 50-50 wäre besser. Aber wir haben eben gesagt, wir arbeiten nicht mit einer Quote. Wir wollen wirklich auch nach Können und Motivation entscheiden, tun aber auch viel dafür, Frauen aus hinterm Ofen vorzulocken und zu sagen, Mensch, komm, wenn du dich interessierst, dann probier's doch mal, geh doch mal mit uns in Gespräch, komm mal zu einer Coding-Challenge, kostet nichts, irgendwie einfach mal ausprobieren. Also da machen wir viel und vielleicht bin ich auch als weibliche Gründerin dann so ein bisschen Vertrauen erweckend für Frauen, dass man das durchaus auch schaffen kann als Frau.
Angenommen, also ein Blick in die Zukunft. Angenommen, aus dem Arbeitnehmermarkt wird wieder ein Arbeitgebermarkt und der Fachkräftemangel ist Vergangenheit. Ist euer Konzept dann auch Vergangenheit?
Nein, denn die Welt oder die beruflichen Anforderungen, die werden sich in einer technischen Welt immer stärker und schneller ändern. Das heißt, wir brauchen immer Programme und die werden wir unabhängig von Fachkräftemangel brauchen. Wir werden immer Programme brauchen, die Menschen anschlussfähig machen auf das Neue. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir, wenn sich die Welt wieder dreht, und das ist aber jetzt auch gerade nicht abzusehen, wir werden diese Programme brauchen. Wir brauchen aus meiner Sicht eine dritte Säule neben Schule und Ausbildung, Studium, nämlich eine, die sich gezielt und sehr fokussiert auf diese schnellen Änderungen, die nicht in 10-Jahres-Zyklen laufen, die also einfach schneller gehen. Wir brauchen eine dritte Säule in Deutschland, da bin ich davon überzeugt, die sich speziell damit beschäftigt und damit auch dieses Thema lebenslange Lernen, was ja eher so ein bisschen hobbyesk war und mysteriös, wirklich einfach als Teil der Bildungslandschaft etabliert, um immer mit den Menschen arbeiten zu können, die schon da sind. Weil diese Einmalausbildung, die dann für 30 Jahre hält, die wird es in vielen Berufen in der Zukunft nicht mehr geben.
Als du vor einigen Wochen den Vortrag in Düsseldorf gehalten hast über euch und euer Programm, habe ich zum ersten Mal von sowas gehört. Gibt es denn auch noch andere Anbieter? Auch wenn ihr damit das Geschäft jetzt...
Nein, alles gut. Wo ein Markt ist, ist hoffentlich auch immer mehr als ein Anbieter. Wir waren damals wirklich eine der ersten in Deutschland, also die erste Schule auch außerhalb von Berlin, die sich mit dem Thema Quereinsteigerqualifizierung beschäftigt hat. In den USA, muss man einfach dazu sagen, ist diese Form der Lehre und diese Art des Arbeitens schon seit 2012 etabliert. Da gingen die ersten an den Start. Das heißt, ich kam 2018, 6 Jahre später, und war hier mehr oder weniger die Erste. Wir haben das Konzept dann ja ausgeweitet in andere Bundesländer, nach Köln, nach München, nach Frankfurt, und sind inzwischen ja auch in Berlin vertreten. Zum Glück sind uns einige nachgefolgt, in gerade auch Bundesländern, wo wir zum Beispiel nicht vertreten sind, sind neue Schulen entstanden, teilweise mit einem etwas anderen Fokus. Also die einen fokussieren sich mehr auf Flüchtlinge im Speziellen, um die zu integrieren, ist ja auch ein super wichtiges Thema. Dann gibt es spezielle Schulen, die sich dann nur für Frauen sozusagen einsetzen. Also da gibt es jetzt auch andere Anbieter. Und das ist, wie gesagt, auch gut so, weil das Thema ist so groß. Das werden wir als einzelne Anbieter auch nicht lösen können für Deutschland. Von daher begrüße ich das sehr, dass es auch andere Unternehmen gibt, die mit Quereinsteigenden arbeiten. Wo es mir noch fehlt, ist eben in anderen Industrien, abseits der Digitalindustrie. Aber auch da bin ich überzeugt, dass da eigentlich bald Modelle an den Markt kommen müssten. Sonst muss ich sie wieder selber machen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dalia. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen Wankelmütigen ein bisschen Mut gemacht, sowohl was die Unternehmen angeht, als auch die Einzelpersonen. Für Leute, die sich nicht so recht trauen, sich auf eine Qualifizierung einzulassen. Ich danke dir vielmals, hochspannend. Und ich sage tschüss, bis demnächst mal.
Tschüss, Wolfgang. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, super.